Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. In der vergangenen Woche kam es in Berlin, genauer gesagt im Stadtteil Treptow-Köpenick, zu einem mehr als 60 Stunden andauernden Stromausfall, dem längsten Stromausfall seit Kriegsende. Der Grund? Zwei Strommasten im Stadtteil Johannisthal wurden mit Brandsätzen attackiert. In einem ziemlich wilden Pamphlet bekannte sich eine anarchistische Gruppe zu der Tat. Die Polizei ermittelt wegen politisch motivierter Brandstiftung und spricht von möglichem Insiderwissen. Doch wer steckt hinter solchen Anschlägen? Wie gefährdet ist unsere kritische Infrastruktur? Und wie radikal ist die linksextreme Szene in Deutschland heute aufgestellt? Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Alexander Strassner von der Universität Regensburg, einem ausgewiesenen Experten für Extremismus- und Terrorismusforschung. Herzlich willkommen, Herr Strassner.
Schönen guten Tag.
Herr Strassner, fangen wir doch direkt mal mit dem Anschlag an. Was genau ist denn da in Berlin passiert? Warum war der Anschlag so wirksam?
Der Anschlag war deswegen so wirksam, weil es schlicht und ergreifend unmöglich ist, die kritische Infrastruktur auf eine Art und Weise zu beschützen, dass Anschläge völlig unmöglich gemacht werden. Man kann keine hunderte, tausende Kilometer von Gleisen kontrollieren, genauso wenig kann man hunderte, tausende Kilometer von Stromleitungen kontrollieren und dauerhaft bewachen. Insofern ist das eine entsprechende sensible Infrastruktur, mit der aber mit sehr wenig Aufwand größtmöglicher Schaden angerichtet werden kann.
Was genau haben die da gemacht?
Es wurde ein Brandanschlag verübt auf Strommasten, nur sehr klein in der Dimension, aber hocheffizient, was die Schadenswirkung betrifft. Und das hatte natürlich ein sofortiges Hochfahren der Alarmsysteme zur Folge. Und als Ergebnis daraus wurde halt die Stromzufuhr im Großraum Berlin sehr schnell heruntergefahren. Und da das Netz das auch so schnell Art und Weise nicht kompensieren konnte, war dann letztendlich die Stromversorgung großer Teile der kritischen Struktur abgeschaltet.
Der Berliner SPD-Innenpolitiker Martin Marz vermutet ja Insiderwissen bei den Tätern. Die sollen sich sehr gut ausgekannt haben. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, es ist heute nicht mehr so schwierig, Insiderwissen oder zumindest detailliertes Wissen über Infrastruktur zu erwerben. Mit ein bisschen Kenntnissen kann man das im Internet relativ schnell ausfindig machen. Aber es langt auch die persönliche Bekanntschaft von Menschen, die dort arbeiten, mit denen unverfängliche Gespräche geführt werden, um da detaillierte Kenntnisse abzurufen. Das ist auch ein bisschen Linksextremismus typisch. Sie können sich nämlich stundenlang mit einem Linksextremisten unterhalten, ohne dass sie es bemerken würden. Das sind in der Regel Menschen, die von Gleichheit und Freiheit und von unverfänglichen Ressourcen für jedermann sprechen. Das sind Dinge, die man prinzipiell allesamt unterschreiben würde. Die haben da quasi so einen Vorsprung in der positiven Zuwendung des Zuhörers, den sie dann auch gleich auszunutzen verstehen.
In dem eingangs schon erwähnten Bekennerschreiben wird ja vom militärisch-industriellen Komplex geredet, der da zerstört oder angegriffen werden sollte. Und dass die Bevölkerung, die dadurch dann betroffen war, das sind dann sozusagen Kollateralschäden. Was steckt da dahinter, hinter solchen Formulierungen? Ist das eine klare Ideologie oder ist das nur eine Floskel? Oder was wollten die? Ich meine, das ganze Bekennerschreiben klingt ja auch eher wie so ein romantischer Brief an uralte Zeiten, so Reminiszenzen, Zeiten ohne Technik, ohne Strom, ohne flackerndes Licht.
Ja, das Bekennerschreiben selber ist ein heilloses Durcheinander. Ich vermute auch, dass es von mehreren Personen verfasst worden ist, wo jeder so einen spezifischen Schwerpunkt hatte, den er unbedingt einfließen lassen wollte. Und es ist auch ein schöner Spiegel der linksextremen Szene insgesamt. Sie haben es ja jetzt in der Anmoderation schon sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass da eine gewisse Technologiefeindlichkeit zum Ausdruck kommt. Das ist eine Bewegung, die im Grunde schon bis zum Zeitalter der Industrialisierung zurückgeht. Die ersten, die da federführend gewesen sind, waren die sogenannten Luditen, die die Industrialisierung als was Schlechtes empfunden haben. Vulgär beeinflusst natürlich auch vom theoretischen Marxismus, dass durch die Identifikation des Individuums mit dem Produkt, das er fertigt, auch das menschliche Leben besonders lebenswert würde und die moderne Technik mit ihrer Arbeitsteilung nimmt uns das Ganze weg. Dann haben sie dieses typische Mantra vom militärisch-industriellen Komplex. Das ist eine Formulierung, die ein stehender Begriff geworden ist seit den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Da findet sich das in zahllosen Bekennerschreiben auch linksterroristischer Organisationen, wo es darum geht, dass Politik und Kapital systematische Verbindungen eingegangen sind und die nicht zum Nutzen der Menschen arbeiten, sondern nur unter Perfektionierung des kapitalistischen Systems willen. weswegen diese Struktur angegriffen werden muss. Dann findet sich in dem Bekennerschreiben auch eine gewisse anarchistische Note, bei der es darum geht, dass das Individuum wieder gleichsam zurück zur Natur geführt werden muss, wieder in ein authentischeres Verhältnis zu den natürlichen Rahmenbedingungen gesetzt werden muss. Und das ist ein recht schönes, kunterbuntes Durcheinander, das man da liest. Aber wie gesagt, das ist ein Spiegel der linksextremen Szene im Augenblick insgesamt.
Vor ein paar Monaten gab es ja schon mal einen ganz ähnlichen Anschlag auf eine Tesla-Fabrik in Grünheide. Könnte das aus derselben Ecke kommen?
Die linksextreme Szene ist extrem unübersichtlich. Das sind zum Teil kleine und Kleinstgruppen, die da tätig sind. Der Anschlag auf die Tesla-Fabrik fand statt durch eine Organisation, die jetzt schon mehrfach in Erscheinung getreten ist, die sich in der Regel nach isländischen Vulkanen benennt. Wir haben bei linksextremen Gruppierungen immer so die Tendenz, die eigene Intellektualität durch besonders einfallsreiche Namensgebungen zum Ausdruck zu bringen. Das könnte auf die Art und Weise zurückzuführen sein. Aber ich glaube, dass es da einen gewissen Werteeffekt gibt in der linksextremen Szene. Wir haben jetzt ungefähr seit mindestens 20 Jahren eine sogenannte Militanzdebatte in der Szene, bei der diskutiert wird, gruppenspezifisch, ob Anschläge auf Personen wieder ins Repertoire mit aufgenommen werden sollten. Und es scheint sich jetzt doch mittlerweile relativ eindeutig, zumindest mal die Anschauung durchgesetzt zu haben in der ganzen Szene, dass zumindest mal die Schädigung von Personen als Kollateralschaden mit eingepreist wird. Und von da ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt, bis man dann eventuell wieder bereit ist, auch tatsächlich Anschläge auf Personen selbst durchzuführen.
Ja, in dem Zusammenhang ist auch besonders interessant, dass Kritiker den Linksextremismus ja doch in Deutschland eher verharmlosen. Also zum Beispiel in dem Zusammenhang eher von Aktivisten geredet wird als von Terroristen oder Extremisten. Teilen Sie diesen Eindruck? Beziehungsweise woran liegt das?
Ja, das ist immer ein bisschen ein Problem in der Bundesrepublik. Natürlich historisch bedingt argumentieren die einen, wir müssen unbedingt unser ganzes Augenmerk auf den Rechtsextremismus legen. Da kommen dann natürlich Ereignisse hinzu, wie die fehlerhaften Erkenntnisse der Behörden im Umgang mit dem nationalsozialistischen Untergrund, einer Organisation, die man lange Zeit nicht erkannt hat. Aber letztendlich reicht das Ganze viel weiter zurück, dass man natürlich oszillografisch empfindlich ist, was das Auftreten von rechtsextremistischen Organisationen betrifft. Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, diese Anschläge wären von einer rechtsextremen Organisation durchgeführt worden, es gäbe da ein Bekennerschreiben, dann wäre die gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit natürlich ungleich höher. Wenn es linksextremistische Organisationen sind, gibt es vielleicht in der kritischen Öffentlichkeit keine Beißhemmung, aber doch ein gewisses Grundverständnis. Das liegt zum einen an den intellektuellen Motiven, die die Gruppierungen jeweils haben. Das liegt zum anderen an, ich nenne es immer, am Salon-Bolschewismus, den diese Organisationen in schöner Regelmäßigkeit zum Besten geben. Denn da kommt immer zum Ausdruck, dass wir gegenüber dem Kapitalismus negativ eingestellt sind. Das ist ein bisschen paradox, weil das meistens Gruppierungen sind, die sich aus Individuen zusammensetzen, die von diesem Kapitalismus auf ganz hervorragende Art und Weise profitiert haben. Ja, denen geht es meistens familiär relativ gut, die sind meistens sehr gut gebildet, die konnten also beispielsweise studieren und konnten sich deswegen mit sozialistischen Klassikern vielleicht auseinandersetzen. Die profitieren also vom Kapitalismus, um dann gegen den Kapitalismus zu kämpfen, weil er doch so ungerecht ist. Das ist so ein Mantra, das in der bundesrepublikanischen Jugendkultur in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich zur Grundausstattung gehört.
Sie sprachen das ja gerade schon an, dass wenn das jetzt Rechtsextreme gewesen wären, dann hätte es einen Riesenaufschrei gegeben und die Empörung wäre groß gewesen. Merkt man dieses unterschiedliche Verhalten dazu auch in der Strafverfolgung, was ja auch eine Auswirkung dann hätte auf mögliche Abschreckung vor weiteren Taten?
Nein, gerade in der letzten Zeit jetzt glaube ich nicht. Wir konnten ja jetzt in den letzten Jahren beobachten, dass die linksextremistische Szene versucht hat, anschlussfähig zu werden. Sie hat dabei auch ganz gezielt genutzt, die großen Bewegungen, mit denen man öffentlichkeitswirksam tätig werden konnte. Und da hat sie vor allen Dingen probiert, an die Klimaschutzbewegung auf bestimmte Art und Weise anzudocken. Die Klimaschutzbewegung konnte da allen voran Fridays for Future relativ schnell klar machen, dass man hier an einer Kooperation nicht großartig interessiert ist. Zwar gab es dann in der Klimaschutzbewegung über Monate hinweg einen immer stärker werdenden antikapitalistischen Einschlag, auch in den Bekenntnissen der Führungsfiguren. Aber das hat man dann relativ schnell gemerkt, dass da die Stoßrichtung ein bisschen in eine falsche Richtung führt und dass man sich da eventuell abhängig gemacht hat von den falschen Leuten. Insofern glaube ich, dass es zwar öffentlich eine gewisse größere Sensibilität gibt für rechtsextremistische Taten, aber dass von der Strafverfolgung da auf bestimmte Art und Weise einzelne Organisationen bevorzugt werden, das glaube ich nicht.
Zu den Verbindungen nochmal nachgefragt. Also Sie sagten ja gerade schon zu Organisationen wie Fridays for Future, gab es ganz offensichtliche Verbindungen oder zumindest die Bestrebungen, da Verbindungen aufzubauen. Sind Ihnen denn Verbindungen zu etablierten Parteien, wie zum Beispiel den Grünen, bekannt?
Es gibt natürlich bestimmte inhaltliche Verwandtschaften. Also beim fundamentalistischen Flügel der Grünen gibt es natürlich eine gewisse Grauzone, in der zumindest mal linksradikale Anschauungen relativ salonfähig sind. Linksradikale Anschauungen sind jetzt noch nichts Verwerfliches, das wendet sich nicht gegen die Demokratie. Problematisch wird es ja erst, wenn es sich um Extremismus handelt. Aber auch bei der Partei Die Linken ist es dann doch schon ein bisschen stärker ausgeprägt. Vor allen Dingen bei der sogenannten Kommunistischen Plattform hat sich doch ein etabliertes linksextremistisches Sammelsurium herausgebildet. Wir haben ein paar Abgeordneten der Linken, die ehemalige Linksterroristen bei sich haben arbeiten lassen als wissenschaftliche Mitarbeiter. Das hat einen gewissen Hugo, aber ist kein größeres Problem für die staatliche Stabilität.
Und zum Schluss nochmal eine Frage dazu, wie kommt es überhaupt zu so einer politischen Radikalisierung, die man ja durchaus auch beobachten kann, dass das zugenommen hat? Welche Faktoren spielen da eine Rolle, dass vor allen Dingen auch junge Menschen sich so stark zum Teil radikalisieren, sei es jetzt in der linken oder in der rechten Szene, aber vielleicht nochmal speziell bezogen auf die linke Szene?
Es ist tatsächlich so, dass die Gesellschaften, vor allen Dingen die Gesellschaften westlicher Demokratien, mittlerweile zu sehr sektiererischen Veranstaltungen geworden sind. Vor 20 Jahren waren Radikalisierungsprozesse noch sehr schön zu begleiten, als Wissenschaftler genauso wie als Mitarbeiter einer Sicherheitsbehörde, weil diese Radikalisierungsprozesse oft über Monate oder Jahre hinweg beobachtbar waren. Diese Zeiten sind seit der Intensivierung der sozialen Netzwerke vorbei. Die Radikalisierungsprozesse auch in der linksextremen Szene laufen mittlerweile viel schneller ab, oft innerhalb weniger Wochen, oft innerhalb weniger Tage und bei manchen sogar über Nacht, dass sie abends nicht schlafen können. Vor allen Dingen junge Menschen in der Alterskohorte zwischen 13 und 16 Jahren können also nicht schlafen, gehen ins Internet und stehen dann am nächsten Tag als überzeugter Linksextremist, Rechtsextremist oder Dschihadist letztendlich auf. Man ist jetzt auf den Trichter gekommen, dass es wohl abhängt von drei unterschiedlichen Faktoren. Auch wenn man da noch im Nebel stochert, also was genau ist, weiß man da noch nicht. Es hängt wohl ab von den politischen Sozialisationsbedingungen in der Kernfamilie. Wenn in der Kernfamilie bestimmte Dinge nicht funktionieren, ganz wichtig scheint zum Beispiel das Erfahren einer männlichen Führungsfigur zu sein, die zur politischen Orientierung auch wichtig ist. Wenn so etwas fehlt, ist das zumindest mal eine wichtige Grundkonstante, die zu politischem Extremismus und Radikalisierung führen kann. Das zweite Argument ist die Zugehörigkeit zu sogenannten Peer Groups, also zu gleichaltrigen Gruppen. Wenn junge Menschen also keine Stabilisierung erfahren, dadurch, dass sie in Sportvereinen tätig sind, dadurch, dass sie in sozialen Institutionen, Verbänden, vielleicht auch politischen Parteien organisiert sind. Und die dritte wichtige Funktion sind die sogenannten Opinion Leaders. Wenn diese Menschen in der primären und sekundären Sozialisation bestimmte Defizite erfahren haben und treffen dann auf politische Meinungsführer, die extremistisch sind, dann neigen sie dazu, diesen Meinungsführern zuzustreben. Und das Erschreckende an diesen Erkenntnissen ist, dass es dann nur noch darauf ankommt, ob es ein Islamist ist, ein Rechtsextremist oder ein Linksextremist. Das entscheidet sich dann oft innerhalb weniger Stunden oder Tage, wo man sich dann ideologisch hinwendet, aber die Bereitschaft zum politischen Extremismus ist halt da.
Über den Brandanschlag in Berlin und den Linksextremismus in Deutschland sprach ich mit Professor Alexander Strassner von der Universität Regensburg. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.